Ö1 Journal Panorama.
Guten Abend. In der jetzigen Sommerhitze sind Wälder besonders angenehme Orte. Sie laden zu Spaziergängen, zum Schwammerlsuchen oder einfach nur zum Rasten und Abkühlen ein. Doch auch die Wälder selbst leiden unter der Hitze und dem Klimawandel. Die Trockenheit und die vielen Unwetter setzen ihnen zu, ebenso neue Insektenarten, die große Schäden anrichten, Stichwort Borkenkäfer. Gleichzeitig ist der Wald eine wichtige Ressource gegen den Klimawandel, ein riesiges Rohstofflager, das enorm zur Versorgung mit erneuerbarer Energie beitragen kann. Er liefert außerdem reichlich Material für das CO2-neutrale Bauen mit Holz. Wenn Österreich sein ehrgeiziges Ziel, bis 2040 klimaneutral zu sein, erreichen will, ist ein entschiedenes Umsteuern und Umdenken erforderlich. Das betrifft auch die Landwirtschaft. Monokulturen und intensiver Fleischkonsum tragen zum Klimawandel bei. In Land- und Forstwirtschaft heißt es also mehr Augenmaß und mehr Rücksichtnahme auf die Umwelt. Stefan May berichtet.
Hinter der Jausenstation Vorderkaser nahe Lofer im Salzburgischen zieht sich eine baumlose Schneise den Hang hinauf. 2017 hat ein Gewitter gewaltigen Baumbruch verursacht. Eine Tafel am Fuß des Hanges zeigt Fotos, auf denen die Bäume wie Mikado-Stäbchen kreuz und quer über den Hang liegen. Solche Ereignisse sind heutzutage nicht selten.
Wir erleben derzeit eine ganz massive Veränderung des Waldes. Es ist nicht ein Waldsterben, sondern es sind einfach ganz grundlegende Veränderungen im Wald,
sagt der Präsident der Land- und Forstbetriebe Österreich, Felix Montecuculi. Der Klimawandel setzt dem Wald in Europa auf vielfältige Weise zu.
Die Niederschläge sind stark zurückgegangen, die Anzahl der Hitzetage ist deutlich ums Vielfache gestiegen und verschiedene Baumarten kommen einfach an ihre Existenzgrenzen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir die Wälder vital halten, vor allem die jungen Bestände vital erziehen, stark durchforsten, gute Baumartenmischungen herstellen und wir müssen schauen, dass wir Schadinsekten und Schadorganismen reduzieren und die Massenvermehrung von diesen Organismen einbremsen.
Wenn sich der Niederschlag auf wenige Tage im Jahr konzentriert, kann die Natur diese plötzlichen Regenmengen nicht aufnehmen. Und Hitzetage mit mehr als 35 Grad bergen zusätzliche Gefahren, warnt Felix Montecuculi.
Da kommen Pflanzenorganismen einfach an ihre Grenzen bei uns. Ganz besonders Nadelbäume. Die können ihre Blätter nicht einrollen, die können sich gegen die Verdunstung nicht schützen. Und denen entzieht es dann oben mehr Wasser aus den Nadeln über Verdunstung, als die Wurzeln nachschaffen können. Viele Nadelbäume, ganz besonders die Fichte, ist bei uns ein Flachwurzler. Das heißt, die durchwurzeln die oberen 30 bis 50 Zentimeter des Bodens und wenn die bereits ausgetrocknet sind, dann gibt es dort einfach kein Wasser mehr.
Und wie zeigt sich das in der Natur? Förster Fritz Wolf führt durch sein Revier im Almtal in Oberösterreich. Dem dichten Baumbestand merkt man auf den ersten Blick keinerlei Veränderung an.
Würde aber meinen, dass wir jetzt durchaus ein veritables Waldsterben haben.
Halt, das war doch schon einmal. Mitte der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts gab es bereits ein Waldsterben und den Aufschrei, unser Wald sei in bestimmten Höhenlagen unrettbar verloren. Als Hauptverursacher dafür wurde damals saurer Regen ausgemacht.
Wie die große Zeit des Waldsterbens war, da sind massiv Tannen abgestorben und andere Bäume auch, Erzgebirge, Riesengebirge und so weiter, nicht? Weil die Schwefelsäure in der Luft so aggressiv war. Das hat man erkannt, abgestellt durch Katalysatoren und Einbau von Filteranlagen in der Industrie. In England, auch in Ostdeutschland, in Frankreich und überall. Und Gott sei Dank ist jetzt dieser Acid Rain, dieser saure Regen, Geschichte.
Dank der Luftreinhaltegesetze haben sich die Tannenbestände inzwischen wieder erholt. Dafür bedrohen andere Gefahren den Wald, erzählt Förster Wolf.
Wir haben Ulmensterben, wir haben auf den Lärchen gewaltige Schäden drauf. Zum Beispiel das Eschensterben europaweit. Das kommt über Pilzinfektion, wahrscheinlich aus Fernost, also aus Korea. Ist da Pilze reingekommen, das falsche weiße Stängelbecherchen. Und das hat beginnen von den Ostmeerhäfen, Da ist einer zart worden, wahrscheinlich ist die These, über die baltischen Staaten, Polen, Tschechien hat sie über Europa verbreitet und unsere Eschen sterben leider jämmerlich alle. Das ist ganz eine tragische Geschichte. Esche ist unsere zweithäufigste Baumart neben der Buche gewesen.
Andere Seehöhe, andere Probleme. Zwar standen früher auch im Nationalpark Hohe Tauern vereinzelt Eschen. Seit einiger Zeit gibt es sie hier ebenfalls nicht mehr. Für das obere Salzachtal zwischen Zell am See und Krimmel sind aber andere Baumarten typisch, sagt Förster Rudolf Köstl, der das Revier der Bundesforste betreut.
Also im Oberpinzgau ist es einfach der natürliche Bestand, der Fichten-Lärchenbestand mit der Zirbenbeimischung in höheren Lagen und der Tanne in tieferen Lagen.
Und auch hier macht sich der Klimawandel bemerkbar.
Mit Schäden haben wir zu kämpfen. Aktuell im letzten Herbst, im Oktober mit Starkniederschlägen im Nassschneebereich. Das heißt, wir haben tausende Festmeter an Schneebruchholz gehabt, das aufzuarbeiten ist. Wir haben verstärkt mit Stürmen zu kämpfen. Das heißt, man hat dann auch Sturmschäden. Und infolge dieses Schadholzes, das man natürlich möglichst schnell aus dem Wald bringen soll, entwickelt sich dann meistens der Brockenkäfer. Also im Rhythmus nach 1 bis 2 Jahren wird es dann gefährlich. Und der Brockenkäfer wächst in der Population dann stark an und da kann es, wenn man nichts macht, tatsächlich so sein, dass die Fichte flächenhaft verloren geht.
Förster Göstl sitzt in einer Jausenstation seiner Heimatgemeinde Bramberg. Vom Ort bietet sich ein ausgezeichneter Blick auf das Habachtal, an dessen Ende sich wuchtig der höchste Berg Salzburgs, der 3657 Meter hohe Großvenediger, auftürmt. Unübersehbar sein im Sonnenlicht weiß glänzender Gletscher.
Wie alle Gletscher in Europa hat sich der Gletscher auch natürlich zurückgezogen. Also das kann ich als Zeitzeuge auch bestätigen. Also in meiner Kindheit ist der Gletscher wesentlich größer gewesen. Und aufgrund der Erwärmung, die einfach unbestritten ist, ziehen sich die Gletscher zurück.
Was also ist zu tun, um sich den Gefahren durch die Klimaveränderung entgegenzustellen?
Man wird sich einfach wieder mehr an der Natur anlehnen müssen. Das heißt, im Oberpinzgau, im Hochgebirge mehr auf Mischbaumarten setzen, relativ früh eine Erstaufforstung zu machen, damit die Bestände dann entsprechend stabil sind und auch windsicher sind.
Im Nationalpark Hohe Tauern, wo es nur wenige Forststraßen gibt und Bäume oft mit dem Hubschrauber ausgeflogen werden müssen, ist das keine leichte Aufgabe.
Man geht da teilweise 3 bis 4 Stunden auf einen Schlag, den man dann aufforsten muss und das ist per Bedes fast nicht mehr möglich.
Aufforstung ist zudem eine Arbeit, die Weitblick erfordert, weil sich deren Erfolg zu eigenen Lebzeiten mitunter gar nicht ablesen lässt.
Das sind ja unglaubliche Zeiten, die also ein Baum braucht, bis er dann wirklich in die Endnutzung kommt. Also bei uns 120 bis 140 Jahre. Und da arbeitet man eben die Richtung hin, dass man da stabile Mischbestände für die Zukunft herstellen. Aber es wird da sicher nicht so sein, dass in 100 Jahren alles anders ist. Da wird keine Eiche wachsen, da wird keine Buche wachsen. Das ist von Natur aus nicht möglich. Da ist es kalt. Tatsache ist, dass durch den Klimawandel und durch die Erwärmung die Vegetationsperiode etwas länger wird. Das heißt, man wird in Zukunft noch mehr Zuwachs haben. Das ist vielleicht der Vorteil, den der Klimawandel mit sich bringt in dem Fall.
Mehrmals betont Förster Göstl, dass auch bei vermehrtem Schadholzanfall immer noch mehr Holz heranwächst, als entnommen wird. Voriges Jahr waren 62% der österreichischen Holzernte Schadholz, ob als Opfer des Borkenkäfers oder durch Stürme geknickt. Anderswo werden die Veränderungen des Waldes deutlicher ausfallen, sagt Felix Montecuccoli.
In Zukunft wird der Wald, besonders außerhalb der Alpen, ganz anders aussehen. Es werden andere Baumarten sein, sie werden in einer anderen Zusammensetzung sein. Die Höhe der Bäume wird wesentlich niedriger sein, sie werden nicht so hoch aufwachsen können, weil das einen direkten Zusammenhang mit dem Wasserdargebot steht. Es werden aber nicht ganz fremde Wälder sein, sondern es wird in Teilen des Waldviertels in Zukunft ein Wald stehen, wie wir ihn heute aus dem Weinviertel kennen. Und es wird im Weinviertel in Zukunft ein Wald stehen, den wir heute gar nicht als Wald bezeichnen. Das sind so Buschgesellschaften, die wir vielleicht aus Südeuropa kennen.
Land- und Forstwirtschaft stehen also vor großen Herausforderungen, aber auch Chancen. Am 30. Juni hat sich der Ministerrat auf ein 350 Millionen Euro schweres Forstpaket geeinigt, das eine Woche später vom Nationalrat als Waldfondsgesetz beschlossen wurde. Am selben Tag, jenem 30. Juni, trafen sich Vertreter der Land- und Forstbetriebe zu einer Tagung in einer zum Veranstaltungssaal umgebauten Scheune neben dem Schloss Grafeneck in Niederösterreich. Dabei wurde deutlich, die Zeit drängt. Nicht nur wegen des ungebremst voranschreitenden Klimawandels, sondern auch wegen der ehrgeizigen Ziele, die von der Politik ausgegeben wurden. Im Jahr 2020 will die EU 20% weniger Treibhausgase als 1990, 20% mehr Effizienz und einen 20%igen Anteil erneuerbarer Energien an der Energieerzeugung erreichen. Österreich ist eines der Vorreiterländer und befindet sich unter jenen 5 EU-Mitgliedstaaten, die jetzt schon 30% Anteil Erneuerbarer erreicht haben. Kasimir Nemostotti von der Landwirtschaftskammer Österreich weist in seinem Tagungsvortrag auf die Bedeutung von Holz in diesem Szenario der 5 Vorreiter hin.
Das sind fast durchgängig Länder, bei denen die Forstwirtschaft einen relevanten Faktor im Gesamtwirtschaftssystem darstellt. Schweden, Finnland, Österreich, Lettland, Dänemark ist da ein bisschen eine Sonderrolle. Und diese Länder in der Vorreiterrolle nicht nur massiv ihren Bioenergieeinsatz hochgefahren haben, sondern gleichzeitig ihre Waldfläche ausgedehnt haben und gleichzeitig massiv ihren Holzvorrat gesteigert haben.
Allerdings hat Österreich schon seit längerem diesen 30-prozentigen Anteil der Erneuerbaren am Energieaufkommen. Das liegt wohl auch an der schon seit langem intensiven Nutzung von Wasserkraft. Nun will Österreich bis 2040 von den 30 auf mehr als 90% kommen.
Es ist sehr ambitioniert, was wir uns für die nächsten 19 Jahre vorgenommen haben. Und wir müssen den Trend brechen. Wir müssen den Trend deutlich brechen. Wir müssen von einem mehr oder weniger Stillstand beim Anteil der Erneuerbaren und damit 70% fossiler Energieträger im System in Richtung Abheben des Systems gehen.
Während alle Photovoltaikanlagen zusammen 1600 Megawatt Leistung erbringen und alle Windräder 3000 Megawatt, schaffen die heimischen Pellets- und Hackgutkessel insgesamt sogar 10.000 Megawatt. Eine beträchtliche Steigerung, bedenkt man, dass alle drei um die Jahrtausendwende bei etwa null begonnen haben. Dennoch müssten laut Kasimir Nemostotti alle erneuerbaren Energien ausgebaut und die Energieeffizienz weiter gesteigert werden, um das Ziel 2040 tatsächlich zu erreichen. Das bedeutet aber auch eine erdölfreie Land- und Forstwirtschaft, spätestens ab diesem Datum, sagt der Landwirtschaftskammervertreter.
Die große Herausforderung in unserem Sektor wird sein, wie kommen wir von fossilen Energieträgern zum Betrieb unserer Maschinen weg, und dort müssen wir uns einiges überlegen.
Irgendwann wird konventioneller Diesel in den Traktoren, Mäh- und Zugmaschinen durch Diesel abgelöst werden, der aus Holz gewonnen wird. Also Energie, die aus dem Wald kommt. Es geht aber in den nächsten 20 Jahren in Österreich nicht nur darum, fossile durch erneuerbare Energien zu ersetzen, sondern auch darum, in dieser Zeit 80 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen auf Null zu drücken. Hier hat die Landwirtschaft einen Anteil von 8 Millionen Tonnen, somit 10% der Gesamtmenge.
Es ist bekannt, dass für den Landwirtschaftsbereich die Tierhaltung den Hauptausschlag gibt für die Treibhausgasemissionen. Das sind die Wiederkäuer im Wesentlichen, das Düngermanagement. Und ein Teil davon ist generell der Düngungseffekt über die Lachgasemission.
Je billiger ein Fleisch ist, desto mehr Emissionen hast du drauf. Das ist einfach so.
Sagt Sebastian Herzog, Biobauer am Ortseingang von Leogang in Salzburg. Schon die Großeltern des 30-Jährigen haben mit dem Biolandbau begonnen und waren damit echte Pioniere. Der wuchtige Erbhof liegt inmitten kräftig grüner Wiesen mit Blick auf das steinerne Meer hinter Saalfelden. Auf der benachbarten Weide stehen Pferde, hinterm Hof einige Kühe.
Wenn ich jetzt meine Rinder herschaue, natürlich rübsen die auch Methan. Aber ich habe auf die Fläche, wo ich Pflanzen habe, wo ich Photosynthese betreibe, CO2-Binde, Humusaufbau betreibe, viel weniger. Und unterm Strich kann ich eine positive Bilanz vorweisen. Ja, weil im einen Boden richtig zu bewirtschaften, Humus aufzubauen, nicht nur irgendwo tot zu mulchen, dass das alles verrottet, sondern bewirtschaften. Da ist so viel Potenzial an Bindung da von diesen ganzen Gasen. Dann der Dünger, das ist das Nächste. Ja. Gülle kann grausam stinken, die Luft verpesten, dir den Grillabend vermiesen. Oder man kann sie richtig lagern, aufwerten, aufbereiten, kostet ein bisschen Geld, aber ist nicht schlimm, machen wir ja. Dann hast du einen wertvollen organischen Dünger, der das Pflanzenwachstum fördert, der das Bodenleben unterm Strich etwas fördert und der gut eingesetzt ist. Es ist immer, was man draus macht, das ist das Problem. Wie bei allem.
Sebastian Herzog spricht von einem Systemfehler, wenn es um zu billige Lebensmittel geht. In der EU werde viel Geld in Subventionen gepumpt, für die man sich als Landwirt rechtfertigen müsse und derentwegen ein Bauer im Senegal seine Milch nicht mehr absetze, weil sie preislich mit der europäischen nicht mithalten könne. Wenn man klassisch für den Markt produziert, kann man als Bauer nur mehr ab einer gewissen Hofgröße wirtschaftlich überleben, sagt Herzog.
Oder eine Frage der Innovation natürlich. Wenn man jetzt versucht, was direkt zu vermarkten, zum Beispiel Käse zu machen oder irgendwelche Endprodukte, die man den Konsumenten bringt, nicht nur einen Rohstoff für die Industrie herstellt, sondern ein Endprodukt und innovativ ist, geht's.
Innovativ sind manche auch, wenn es um den Wald geht. So hat der Tourismus kürzlich das Waldbaden als neues Zugpferd für den Urlaub im eigenen Land entdeckt. Entspannung für Körper und Seele suchen, neue Kräfte tanken zu Füßen von Bruder und Schwester Baum. Förster Fritz Wolf aus dem Almtal macht regelmäßige Führungen durch seinen Forst, um den Menschen den Wald und die Arbeit darin näher zu bringen.
Das ist fast, würde ich sagen, die hohe Kunst der Försterei, nicht zu viel und nicht zu wenig Licht da hereinzubringen. Ist zu viel Licht, dann kommt Unkraut, das darf man heute nicht mehr sagen, das ist Begleitvegetation. Aber das ist halt dann der Adlerfaden, wir werden es dann gleich sehen, und dann kann kein kleiner Baum mehr wachsen. Haben wir zu wenig Licht, dann können auch die Bäume nicht wachsen, die kleinen. Und wenn es da schaut, da kommen die kleinen Bäume nach. Die Naturverjüngung muss so dicht wachsen wie die Haare am Hund und nicht wie am Kopf vom Fürsten.
Innovativ ist auch die Holzwirtschaft. Bei der Tagung in Grafeneck gibt der Präsident des Weltbiomasseverbands, Christian Rakos, Beispiele für technologische Entwicklungen, um Biomasse nachhaltig zu verwenden.
Es gibt jetzt drei Heizkessel, die schon oder fast auf dem Markt sind, die nicht mehr messbare Emissionen haben. Und zwar nicht mehr messbare Kohlenmonoxidemissionen, nicht mehr messbare Staubemissionen und nicht messbare Emissionen von unverbrannten Kohlenwasserstoffen. Das heißt, wir sind fast am Ziel. Ja, das ist eine fantastische Leistung und österreichische Heizkesselhersteller sind diesbezüglich weltweit führend.
Von der Anlage im Keller des Einfamilienhauses bis zum großen Fernheizwerk. Heizkessel zur Wärmeerzeugung, deren Wasser durch das Verbrennen von Holz, Pellets oder Hackschnitzel erhitzt wird, erfreuen sich großer Beliebtheit. Zweites Beispiel ist ein Kochherd, der mit Pellets aus landwirtschaftlichen Reststoffen beheizt wird, also Stroh, Reisschalen oder Erdnussschalen. Dieser Ofen wurde von der TU Graz optimiert und schafft laut Rakos eine 99-prozentige Reduktion der Emissionen gegenüber dem Kochen auf offenem Feuer. Damit stellt der neue Herd eine hoffnungsvolle Alternative zur extrem umweltschädlichen Holzkohlennutzung in Entwicklungsländern dar.
Der einen Brennstoff nutzt, der nicht den Wald gefährdet, sondern der eigentlich nutzlos am Feld verbrannt wird. 2,5 Milliarden Menschen auf der Welt kochen noch mit Brennholz, sind im Rauch ausgesetzt, den ganzen negativen Folgen für die Gesundheit, vor allem der Frauen und Kinder. Das ist zum Beispiel auch eine nachhaltige Technologie zur Nutzung von Bioenergie.
Noch aber macht die Bioenergie nur 13% am globalen Energieverbrauch aus. 80% der Energieversorgung der Menschheit erfolgt noch aus den fossilen Brennstoffen Kohle, Gas und Öl. Aber
Bioenergie ist global gesehen der Löwenanteil der erneuerbaren Energie, die wir nutzen. Im Vergleich dazu Wasserkraft 3%, Windenergie etwa 1%. Das heißt, Bioenergie bringt 13-mal so viel Energie wie Windenergie zurzeit auf globalem Maßstab. Sogar 7-mal so viel wie Atomenergie.
Doch die Bioenergie, also Holz, Stroh, Pflanzenöl, Biomethan und andere, hat auch Feinde. Just unter Umweltschutzorganisationen. Angetrieben wohl durch negative Beispiele, wie Christian Rakos zugibt.
Wenn ich jetzt an die Palmölplantagen denke in Indonesien, wo massenweise die Urwälder abgeholzt wurden, um jetzt Palmölplantagen zu produzieren. Wenn Sie einmal bei so einer Plantage vorbeifahren, das ist nicht schön. Das schaut nicht schön aus. Da unter die Palmer ist Nacht. Da geht kein Lichtstrahl mehr bis auf den Boden. Das ist eine Monotonie, das kann man sich fast nicht vorstellen.
Die Gegner der Bioenergie scheren aber alles über einen Kamm. In den USA sollen sie 400 Millionen Dollar für das Lobbyieren in Europa gesammelt haben.
Da wird wirklich extrem aggressiv mit falschen Argumenten auf Bioenergie eingedroschen. Also ich meine, ich bin in der Au gesessen, ja, und habe die besetzt und habe da mein ganzes Leben der erneuerbaren Energie gewidmet. Und dann muss ich mir das anschauen. Das hat mich wirklich, wirklich gemagert, muss ich sagen. Ja.
In diesem Auditorium sind aber alle einer Meinung. Überraschenderweise auch nach den Ausführungen der Hauptrednerin Irmi Salzer. Sie ist stellvertretende Kabinettschefin von Klimaschutzministerin Eleonore Gehwessler. Vielleicht liegt es daran, dass sie selbst vom Fach ist.
Wir bewirtschaften 3 Hektar im Südburgenland. Meine Familie und ich hauptsächlich mit Gemüsebau, Saatgutvermehrung, Streuobstwiesen. Wir haben auch ein paar Zackelschafe, eine bedrohte Haustierrasse, die wir zum Eigenbedarf, zur Subsistenz halten und um unsere Wiesen zu pflegen.
Irmi Salzer weiß also, wovon sie spricht. Und das tut sie deutlich.
Die gemeinsamen Ziele, also Klimaneutralität 2040, 100% erneuerbare Energie 2030, die Biodiversitätskrise als zweite große Krise beginnen zu lösen. Diese Ziele, die sind für uns als Klimaschutzministerium nicht verhandelbar. Was wir müssen und was wir können, ist über uns den Weg dahin zu unterhalten. Wir werden keine Revolution machen, wo wir jemanden zurücklassen, sondern wir werden schauen, dass wir den Übergang gemeinsam nutzen.
Die anwesenden Vertreter der österreichischen Land- und Forstbetriebe tragen vielfach elegante Lederhosen oder Lodenanzüge. Doch trotz anscheinend unterschiedlicher Lebensentwürfe erhält die Grünen-Politikerin auffallend viel Zustimmung.
Ich kann so gut wie jedes Wort unterschreiben, was Sie gesagt haben. Und es ist, glaube ich, eine Freude, so jemanden im Ministerium dort sitzen zu haben.
Die Schnittmengen zwischen Ihren Ideen und unseren täglichen Aufgaben, wie wir sie auch in Zukunft weiterverfolgen wollen, scheinen viel größer zu sein, wie sie so mancher noch vor einiger Zeit gesehen hat.
Ich glaube, daher erinnern haben Sie mit dem Wort Grün überhaupt kein Problem, wir alle sind grün.
Dass sich hier alle grün sind, könnte an gemeinsamen Werten sowie gemeinsamen Schützenswerten liegen.
Ich bin jetzt noch nicht im Pensionsalter, aber auch nicht mehr die Allerjüngste, aber wie ich ein Kind war, wurde am Sonntag Fleisch gegessen, es war ein Fest und so weiter. Ja. Die Art und Weise, wie wir mit tierischen Produkten in dieser Gesellschaft umgehen, das ist eine Ausbeutung am Tier, an den Menschen noch.
Es ist jene industrielle Tierproduktion, gegen die auch Biobauer Sebastian Herzog aus Leogang ankämpft.
Wir essen viel zu viel Fleisch und vor allem wir essen viel zu viel schäbiges Fleisch. Die Spitze vom Eisberg, was man jetzt ein bisschen sieht, Sprichwort Tönis und diese Schlachtanlagen. Wir produzieren Unmengen an Fleisch, vor allem Schwein und Geflügel in Europa. Dann haben wir noch die großen Mastfarmen in Amerika, ja, und in Südamerika beim Rind. Das Huhn ist auch sehr effizient in der Futterverwertung. Nur diese Massen, die wir produzieren, diese Ställe mit Abermillionen Tiere, die vom Schlüpfen bis zum Schlachten nicht nur einen Monat leben, die teilweise auf Schiffen gehalten werden, weil da gibt es noch keine internationalen Standards und die Abwässer gehen gleich ins Meer und lauter so Geschichten. Wenn wir jetzt die Kuh oder das Rind irgendwo in einen hermetisch abgeriegelten Stall stellen und sie nur mit Überseesoja füttern oder mit irgendwelchen genveränderten Mais im schlimmsten Fall noch, dann haben wir alles falsch gemacht, was uns die Schöpfung gegeben hätte. Deswegen fühle ich mich nicht angesprochen mit meiner Fleischproduktion.
Wenn der Biobauer von seinem Vieh erzählt, wird auch die Zuneigung zu den Tieren spürbar. So wie ein paar hundert Kilometer weiter in Blankenfelde, einer Gemeinde gleich hinter der südlichen Stadtgrenze von Berlin. An der Dorfstraße mit ihrem buckeligen Kopfsteinpflaster stellt Sabina Lischka in einem kleinen Bauernhof Käse für den Hofladen her. Ursprünglich hatte sie Architektur studiert, anschließend erst nachhaltiges Ressourcenmanagement. Durchs Küchenfenster sieht man draußen eine Kuh im Gras stehen, daneben ihr Kalb.
Für mich ist es einfach wichtig, deshalb habe ich mir diesen Hof auch ausgesucht, um hier eine Käserei zu gründen, dass A, die Kälber bei den Müttern bleiben, dass sie eben nicht gleich nach der Geburt weggenommen werden. Also ist für Mutter und für Kalb, denke ich, schön. Dadurch sind die auch gesünder und sie sind halt ganzjährig draußen.
In Blankenfelde wird komplette Weidehaltung betrieben. Mitunter wird zugefüttert, wenn die Sommer trocken sind.
Wir hatten jetzt 2 ganz trockene Jahre in Brandenburg. Das heißt, wir haben teilweise nur einen Heuschnitt machen können. Und wir haben im Moment 6 Kühe, die wir verpflegen müssen. Das heißt, wir brauchen das Heu als Futter. Und wenn wir das nicht genügend mähen können, weil es halt nicht regnet, weil wir wirklich nichts ernten können, haben wir natürlich gleich ein großes Problem. Also unsere Kühe zu ernähren, wird da schon gleich schwierig.
Dennoch meint Sabina Lischka, dass die Biolandwirtschaft auch unter geänderten Klimabedingungen die besseren Karten hat.
Was wir machen, sind natürlich irgendwelche alten Sorten zu verwenden, die an sich schon robuster sind und mit denen wir eine Erfahrung haben und mit denen wir gut arbeiten können. Auch zu sagen, man beackert zum Beispiel eben nicht Riesenflächen, sondern man teilt die in kleinere, man bringt mehr Büsche, mehr Bäume und so ein. Das macht ja der Biolandbau eh schon und das ist sicher ein Vorteil.
Nachhaltigkeit und Achtsamkeit in der Landwirtschaft, wie sie auch das Bio-Konzept vertritt, erhalten überall in Europa mehr Gewicht. Auch Lischkas Kollege Herzog im Salzburgischen muss zunehmend auf die Veränderungen im Klima eingehen. Früher war es nie möglich gewesen, vor Ende April die Wiesen zu düngen, weil bis dahin Schnee gelegen hatte. Heute spricht man von einer guten Wintersaison, wenn noch bis Mitte März Schnee liegt.
Da hat sich so viel verändert. Jeder, der 50 plus ist, weiß es am besten, wie früher Windschutzscheiben sich geoutet haben nach einer Autofahrt und heute. Ja, das ist fast gar nichts mehr dran. Man freut sich über Einzelereignisse, wenn man irgendwo wieder mal einen Schmetterling sieht. Das ist nicht mehr normal und das gibt man irrsinnig zu denken. Und da haben wir so 5 Hektar, die wir sehr extensiv bewirtschaften und auf die 5 Hektar ist wirklich was los. Also da kann man Insekten und Blumen beobachten, das ist unendlich faszinierend. Ja. Das will ich auch erhalten, will ich auch meinen Kindern dann mitgeben, was es wichtig ist.
Es ist die Vielfalt, die Biodiversität, die in Gefahr geraten ist. Für sie gibt sich Förster Wolf aus dem Almtal kämpferisch.
Die besten Wiesenfelder werden verbaut bis hin zu Flugfeldern und die anderen Flächen werden so begiftet und so mit Herbiziden und Fungiziden niedergespritzt, dass alles kaputt ist, wie es uns geht. Wenn wir keine Insekten und keine Vögel mehr haben und keine Würmer, das ist ein anderes Thema. Die Debatte wünsche ich mir.
Das Problem des Verlusts von Biodiversität ist inzwischen in der Politik angekommen. Eine Studie des Umweltbundesamtes hat sich mit dem Insektensterben beschäftigt, sagt die stellvertretende Kabinettschefin im Klimaschutzministerium Irmi Salzer.
Das sind dramatische Zahlen, kann ich Ihnen schon vorausschicken in Österreich. Wir haben eine Biodiversitätsstrategie jetzt auch erarbeitet, die wir jetzt dann bald in den nächsten Wochen noch in Konsultation schicken werden, wo ich Sie alle einlade, Ihre Meinung abzugeben. Biodiversität ist nämlich unser aller Lebensversicherung, davon sind wir überzeugt.
Es muss sich etwas ändern. Da ist man sich inzwischen in der Land- und Forstwirtschaft einig. Österreich will, so wie Europa, insgesamt den Weg der Qualität statt der Quantität einschlagen.
Diesen Weg, den muss man auch mutig gehen. Und ich weiß, dass sehr viele Betriebe und sehr viele, auch kleine und mittlere Betriebe, ich kenne sehr viele Bauern und Bäuerinnen, ich kenne einige Familien, wo es Suizide gegeben hat in den letzten Jahren. Also ich weiß, wie alle mit dem Rücken zur Wand stehen. Aber wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, nutzt nichts, wenn man nur verteidigt. Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, dann muss man sozusagen kreative, mutige Lösungen haben, wie wir aus dieser Ecke wieder herauskommen.
Lösungen, die manche Landwirtschaft bereits erfolgreich vorexerziert. Die Lösungen in der Forstwirtschaft heißen Heizen und Bauen mit Holz, wie Förster Rudolf Göstl aus dem Oberpinzgau erzählt.
Die Lärche ist natürlich witterungsbeständig und wird im Dachbereich ganz massiv eingesetzt. Und dann haben wir noch die Zirbe, die so und so eine von den witterungsbeständigsten Baumarten ist, die es überhaupt gibt und die ja den positiven Effekt auch noch hat, dass man zum Beispiel in einem Zirbenschlafzimmer ja wesentlich besser schläft und sich besser erholt. Im Heizbereich haben wir Fern- oder Nah-Heizwerke da. Also in Bramberg ist hier ein großes Heizwerk, wo man eben die Abfallmaterialien vom Holz bzw. das Industrieholz dann auch entsprechend verheizen und ganz Bramberg damit versorgen. Also da wird vor Ort relativ viel mit Holz erreicht und gebaut. Und ich denke, die Zukunft liegt aus meiner Sicht ganz klar im Holzbau, weil es einfach auch von der Herstellung her und Anführungszeichen oder vom Wachstum her einfach CO2-neutral ist.
Die Politik muss für eine der Natur entsprechende Land- und Forstwirtschaft im Klimawandel entschieden und unmissverständlich die richtigen Pflöcke einschlagen. Aber letztlich liegt es in der Hand des Konsumenten, ein System zu verändern, das seit Jahrzehnten in die falsche Richtung unterwegs ist. Er entscheidet, ob er die eigenen 4 Wände umweltfreundlich gestaltet und ob er tatsächlich täglich Fleischprodukte benötigt und dann auch noch im Supermarkt nach dem billigsten Angebot greift.
Stefan May hat berichtet. Morgen geht es im Journal Panorama um eine Frau, die im kleinen afrikanischen Königreich Eswatini, besser bekannt als Swasiland, Giftschlangen fängt und dabei hilft, Gegengifte zu entwickeln. Für heute sagt Elisa Wasch, danke fürs Zuhören.